Ich weiß nicht, warum ich mich bei diesem Podcast so schwer tue, aber ich fange schon bestimmt zum 20. Mal an, das Intro einzusprechen. Wenn du das jetzt hörst, dann weißt du, dass es beim 21. Mal geklappt hat. Denn heute geht es um eine spannende Angelegenheit. Es geht um True Crime. Ich möchte dich in einen wahren Kriminalfall mitnehmen. Ich möchte dich mit einem Wirtschaftskrimi konfrontieren. Es geht um Cum-Ex. Aber keine Angst. Ich möchte dir nicht die fiskalen und juristischen Besonderheiten von Cum-Ex erläutern, möchte dich nicht mit diesen Details langweilen, sondern möchte auf ein Systemversagen hinweisen, welches eine Staatsanwältin identifiziert hat. Das Systemversagen, welches den deutschen Staat daran hindert, effizient solche Wirtschaftsstraftaten zu ermitteln und die Schuldigen auf die Anklagebank zu bringen. Die von der Staatsanwältin genannten Gründe korrespondierten zudem wunderbar mit den sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen von Niklas Luhmann. Das heißt, wir haben es in dieser Episode mit ein bisschen Systemtheorie zu tun, mit Luhmann. Wir haben es mit praktischem Systemversagen zu tun und mit einem Wirtschaftskrimi. Eine wahrhaft spannende Episode, zu der ich dich heute einlade. Und zu allem Überfluss kannst du aus den Erkenntnissen, aus dem Merch des Krimi-Falls mit der Systemtheorie von Luhmann auch noch praktische Erkenntnisse für deine Organisation, für dein Unternehmen, für dein Team mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Inspiration und die Motivation für diese Episode kam mir, als ich selbst einen Podcast angehört habe. Ich höre ganz gerne mal den Podcast Alles gesagt von Die Zeit. Und wenn man diesen Podcast anhört, dann braucht man vor allen Dingen eins: Zeit. Denn der Podcast geht so lang, bis der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin alles gesagt hat, daher der Name dieses Formates, und das kann schon mal ein paar Stunden dauern. Im Falle von Anne Prohelker, einer ermittelnden Staatsanwältin in der Cum-Ex-Affäre, war es tatsächlich so, dass das Interview viele Stunden dauerte. Und ich habe sie mir für dich angehört. Denn Anne Prohelker hat spannende Erkenntnisse geteilt und eine systemische Quintessenz möchte ich heute mit dir teilen. Die Podcast-Hosts des Podcasts Alles gesagt fragten die Staatsanwältin, was aus ihrer Sicht die Ursache ist, dass der deutsche Staat sich so schwer gegen organisierte Wirtschaftskriminalität zur Wehr setzen kann. Und Anne Prohelker antwortete nicht naheliegend mit irgendwelchen Namen, Vorgesetzten oder gar Politikern, die aus ihrer Sicht einen schlechten Job gemacht haben. Nein, Anne Prohelker nannte systemische Ursachen, ich habe es dann Systemversagen genannt, als Grund der Problematik. Also drei Gründe, die Anne Prohelker im Podcast genannt hat, habe ich herausgenommen und möchte sie heute mit dir teilen. Und diese drei Gründe korrespondieren noch wunderbar mit den sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen des Systemtheoretikers Niklas Luhmann. Das heißt, Systemtheorie und Praxis treffen auf erfreuliche Art und Weise aufeinander. Und zudem hatte ich noch nicht mal den Eindruck, dass Anne Prohelker eine Systemikerin ist. Es ist also zufällig, dass sie genau die drei Entscheidungen beschrieben hat, die man besser entscheiden könnte, wenn man ein effizienteres System bauen will. Und wer will das nicht? Bevor wir in den Wirtschaftskrimi einsteigen, ein kleiner Sidestep in die entscheidbaren Entscheidungsprämissen gemäß Niklas Luhmann. Luhmann unterscheidet nämlich diese von den sogenannten nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Ich würde die nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen mit der Kultur einer Organisation übersetzen und gemäß Luhmann und allgemeinem Konsens in der systemischen Welt kann man über die Kultur einer Organisation nicht entscheiden. Das heißt, auch die Person an der Spitze einer Organisation, auch der Hierarch, kann keine Entscheidung über die Kultur einer Organisation treffen, kann nicht sagen, wir sind ab morgen profitabler, wir sind ab morgen kundenfreundlicher, wir sind ab morgen qualitätsbewusster oder irgend sowas. Was man dagegen entscheiden kann, und das hat Luhmann herausgefunden, sind entscheidbare Entscheidungsprämissen. Und davon hat Luhmann wiederum drei unterschieden. Er bezeichnet sie als Kommunikationswege, Programme und Personal. Entschieden werden kann also darüber, wer mit wem wann über was spricht, nämlich über Kommunikationswege. Entschieden werden kann auch über Programme. Und Luhmann unterscheidet hier noch einmal in sogenannte Konditional- und Zweckprogramme. Das heißt, Prozesse, Abläufe, aber auch Strategien, sogenannte Zielprogramme, alles das ist entscheidbar in einer Organisation. Und last but not least können auch Personalentscheidungen getroffen werden. Und hier geht es nicht um die Person an sich, sondern über die Entscheidung zum Personal. Einerseits, wie Rollen gebaut und geschnitten werden, aber auch, welcher Mensch diese Rolle einnimmt. Personalentscheidungen sind also sozusagen auch eine entscheidbare Entscheidungsprämisse, liegt ja auf der Hand. Das heißt, Menschen in Organisationen entscheiden, welche anderen Menschen in der Organisation entsprechende Positionen einnehmen können. Drei entscheidbare Entscheidungsprämissen, Kommunikationswege, Programme und Personal, die Luhmann unterschieden hat. Und es gibt die ein oder andere Episode, wo ich das Ganze schon etwas detaillierter beleuchtet habe, daher heute nur dieser kurze Sidestep, den ich jetzt ja auch beenden möchte. Gehen wir zurück in den Kriminalfall. Was hat Anne Prohlker als Ursache des Systemversagens benannt? Warum glaubt sie, dass der deutsche Staat sich nicht besonders effizient mit organisierter Wirtschaftskriminalität auseinandersetzen kann? Oder andersrum gedacht, was könnte man besser machen, dass es besser gelingen würde? Beginnen wir mit dem letzten Punkt von Luhmann. Es war der erste Punkt von Prohlker. Sie sagte, das rollierende Personal ist ein Problem in der Juristerei. In dem Funktionssystem des Juristischen, also in den Staatsanwaltschaften, in den Gerichten, in den Justizministerien, scheint die Gepflogenheit zu bestehen, dass das Personal intensiv rotiert. Das heißt, die Menschen, die dort beschäftigt sind, wechseln immer wieder ihre Position. Meine Annahme ist, dass man dieses Verfahren gewählt hat, um persönliche Netzwerke, die sich irgendwann zu Gesellschaften entwickeln könnten, zu verhindern. Man möchte also nicht, dass die Angeklagten und die Anklagenden sich zu gut kennen. Aus meiner Sicht eine gute Idee, Gesellschaften zu verhindern, indem die Leute immer wieder ihre Position wechseln. Wahrscheinlich ein Mittel gegen Vorteilsnahme und Korruption. Aber es gibt eine Nebenfolge. Und diese Nebenfolge bemängelt Anne Prohlker im Podcast Alles gesagt. Sie sagt, das rollierende Personal führt dazu, dass wir keine angemessene Expertise aufbauen können. Währenddessen die Gegenseite der Kriminellen mit sehr hoher und gut bezahlter Expertise ausgestattet ist, wechseln bei uns immer wieder die Leute durch. Es liegt nicht daran, dass wir die dümmeren Leute in der Juristerei hätten, aber wenn die Leute immer wieder sich neu ins Thema einarbeiten müssen und kaum, dass sie fertig sind, wieder auf eine andere Position versetzt werden, wenn wir das so handhaben, haben wir natürlich Probleme, auf Augenhöhe mit den anderen korrespondieren zu können. Wenn es darum geht, die richtigen Beweise zu identifizieren, die richtigen Fragen zu stellen, bei der Sichtung von Akten und Unterlagen, die entsprechend den heißen Themen herauszufinden, dann braucht es Expertenwissen und dieses Expertenwissen kann nicht entstehen, wenn die Leute laufend rotieren. Aus meiner Sicht verständlich. Nun gibt es wahrscheinlich einen guten Grund, dass in der Juristerei rotiert wird. Wahrscheinlich, wie gesagt, ein Mittel gegen Korruption. Es gibt aber auch einen guten Grund, es im Falle der organisierten Wirtschaftskriminalität irgendwie anders zu handhaben. Und durch die Benennung des Sachverhalts des Problems könnten nun neue Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, die Verantwortlichen in der Juristerei könnten entscheiden, dass bei großen Wirtschaftsstraftaten die Teams konstant bleiben, um das notwendige Expertenwissen aufzubauen und halten zu können, um mit der anderen Seite angemessen kommunizieren zu können, um dadurch schneller anklagen und besser verurteilen zu können. Liegt auf der Hand, wäre eine Möglichkeit, solche Entscheidungen zu treffen. Also hier eine entscheidbare Entscheidungsprämisse gemäß Luhmann, nämlich Personal, und eine durchaus mögliche Entscheidung, das Personal bei der organisierten Wirtschaftskriminalität eher konstant zu halten. Eine Möglichkeit. Zweiter Punkt, den Anne Prohlker angesprochen hat, sind die Kommunikationswege. Sie hat es nicht so benannt, sondern die Probleme der Hierarchie. In ihrem Falle ist es wohl so, dass sie als Staatsanwältin mit ihrem Vorgesetzten oder mit ihrer Vorgesetzten sprechen musste und diese Person dann wiederum mit ihrer Vorgesetzten Person sprechen musste, um mit einem anderen Ministerium in Austausch zu kommen. Oder mit anderen Worten, sie konnte als Staatsanwältin nicht direkt mit dem ermittelnden Kriminalbeamten oder mit dem ermittelnden Steuerverantwortlichen im Finanzministerium kommunizieren. Nein, sie musste in ihrer Hierarchie nach oben kommunizieren und dann musste oben quer kommuniziert werden, also zum Beispiel der Staatssekretär vom Justizministerium mit dem Staatssekretär des Innenministeriums oder des Finanzministeriums und dann ist dort die Kommunikation wieder nach unten gelaufen. Also Step, Step, Step nach oben, einmal quer nach links und rechts und Step, Step, Step wieder nach unten. Auf diesem stille Postweg gehen natürlich Informationen und Intentionen verloren und auf der anderen Seite kommt kaum noch das an, was Anne Prohilger der anderen Seite sagen wollte. Eine effiziente Taskforce sieht anders aus. Aber man braucht aus Sicht von Anne Prohilger mindestens 3 Ministerien, um mit der organisierten Wirtschaftskriminalität in Cum-Ex gut agieren zu können. Man braucht den Staatsanwalt, also das Justizministerium, man braucht die ermittelnden Polizeibehörden, also das Innenministerium und man braucht die Finanzbehörde, also die Steuerfahndung, um eine entsprechende Taskforce bauen zu können. Wenn das schlecht funktioniert, schlecht organisiert ist, wenn die Kommunikationswege lang und ineffizient sind, dann dauert es lang, bis Kommunikationen stattfinden, dann gibt es keine effiziente Taskforce und die andere Seite ist schneller und gewitzter im Verstecken der Beweismittel und was auch immer. Insbesondere bei Durchsuchungen hat sich dann sowas als sehr lästig herausgestellt. Ich finde nachvollziehbar. Ich denke, auch hier wird es gute Gründe geben, warum eine Kreuz- und Querkommunikation der Beamten in den einzelnen Ministerien unterbunden wird. Ich nehme mal an, dass die Effizienz der Kommunikation leiden würde, wenn jeder ermittelnde Staatsanwalt mit jedem Kriminaldirektor, mit jedem Beamten im Finanzministerium kreuz und quer kommunizieren könnte. Üblicherweise ist eine Kommunikation von und über Hierarchien ja auch dafür geeignet, Kommunikation wahrscheinlicher zu machen, Kommunikation zu organisieren und effizient zu gestalten. Das muss nicht immer funktionieren, aber dafür ist die Hierarchie ja mal gebaut worden. Wenn ich also jetzt fordere, dass die Hierarchie in dem Fall aufgelöst wird, dass die Taskforce einfacher und effizienter gebaut werden kann, dann ist die Forderung der ehemaligen Staatsanwältin gerechtfertigt. Sie hat es ja selber erlebt. Aber bedingt natürlich, andere Entscheidungen zu treffen, wie man effizient zusammenarbeiten kann. Aus ihrer Sicht würde es schon völlig ausreichen, wenn die elektronischen Kommunikationssysteme dafür hergerichtet und ertüchtigt würden. Auch hier können die Verantwortlichen Entscheidungen treffen, auch hier könnte man die Kommunikationswege anders bauen, könnte Hierarchien rausnehmen, um eine effiziente Taskforce zu ermöglichen. Liegt auf der Hand, könnte man tun. Letzter Punkt. Anne Prohilger hat die Kennzahlen bemängelt, die in der Juristerei offensichtlich verwendet werden, nämlich die Fallzahlen. Gemäß Anne Prohilger werden die Fallzahlen gezählt und als Maßgabe der Effizienz einer juristischen Behörde herangezogen. Eine Staatsanwaltschaft, die also viele juristische Fälle bearbeitet, ist besser als eine, die nicht so viele schafft. Dabei geht es offensichtlich nicht um den Streitwert, nicht um die Jahre, die die Menschen ins Gefängnis müssen und auch nicht um den Geldbetrag, um den der Staat betrogen wurde, wie bei Cum-Ex, sondern man zählt einfach die Fälle. Und wenn ich jetzt sehr viele kleine Fälle gut bearbeiten kann, dann habe ich am Ende die bessere Kennzahl, als wenn ich wenige große Fälle bearbeite. Und es liegt auf der Hand, dass dieses Anreizsystem, diese Kennzahl, großen Wirtschaftsdelikten widersprechen. Wenn ich also mit einem einzigen Fall, der Jahre dauert und Milliardenbeträge bewegt, dennoch nur den Zähler um den Wert 1 verändere, dann haben die Vorgesetzten in diesen Behörden kein Interesse, solche komplexen Fälle überhaupt durchzuführen. Würde man die Kennzahl verändern, das Anreizsystem verändern, sehe es ganz anders aus. Prohilger selber hat völlig zu Recht vorgeschlagen, dass man doch beispielsweise die Summe veranschlagen könnte, um die der Staat betrogen würde. Das heißt, bei Cum-Ex geht es um Milliarden, bei der Dönerbude, die die Mehrwertsteuer betrügt, geht es um ein paar tausend Euro. Das macht also keinen Sinn, die Dönerbude mit großem Aufwand zu ermitteln, aber den Cum-Ex-Fall laufen zu lassen. Lieber sollte man alle Beamte in den Cum-Ex-Fall schicken und die Dönerbude verschonen. Es würde am Ende sehr viel effizienter sein. Das würde aber nur dann funktionieren, wenn die Staatsanwaltschaft Blumen bekäme für das größte Geld, was für den Staat gesaved würde. und ist für die meisten Fälle, die, egal wie groß sie sind, abgearbeitet und abgeschlossen wurden. Also die Kennzahl könnte man anders justieren. Und auch dieser dritte Fall ist eine entscheidbare Entscheidungsprämisse, fällt gemäß Luhmann in den Bereich der Programme, hier speziell in die Zweckprogramme und in die Konditionalprogramme. Das heißt also, in beiden sind Kennzahlen möglich und können Kennzahlen definiert werden. Die Kennzahl, also die Möglichkeit, ein definiertes Programm auf seine Effizienz zu überprüfen. Nochmal zusammengefasst. Bröhlke hat zufälligerweise oder mit Absicht, das kann ich nicht sagen, 3 Gründe des Systemversagens genannt. Alle 3 passen wunderbar in die entscheidbaren Entscheidungsprämissen von Luhmann. Und das heißt auch, Vorgesetzte können Entscheidungen treffen, es anders zu machen. Man könnte die Personalrotation punktuell aussetzen, man könnte die Hierarchien punktuell abbauen und Kommunikationswege vereinfachen und man könnte andere Kennzahlen für die ermittelnden Staatsanwaltschaften definieren, um damit große Wirtschaftsstraftaten effizienter und mit mehr Motivation durchzuführen. Ich fand es eine super spannende Erkenntnis, die hier in diesem Podcast von Anne Bröhlke geteilt wurde. Ich fand es so spannend, dass ich es heute auch mit dir teilen wollte. Es zeigt einmal mehr, dass Luhmannsche Theorie und praktische Erfahrung sehr gut zusammenpassen können und natürlich auch für deine Organisation einen Vorteil bringen. Denn tatsächlich kannst du bei identifizierten Defiziten, bei Systemversagen in deiner Organisation überprüfen, inwieweit die von Luhmann unterschiedenen entscheidbaren Entscheidungsprämissen geeignet sind, um entsprechende Veränderungen durchzuführen. Könntest du also Kommunikationswege vereinfachen? Könntest du Personalentscheidungen anders und effizienter treffen? Oder könntest du andere Zweck- und Konditionalprogramme samt der Anreizsysteme, der Kennzahlen und deren Incentivierung definieren, dass das Ganze besser läuft, als es vielleicht heute funktioniert. Du hast die Möglichkeit, über die entscheidbaren Entscheidungsprämissen zu entscheiden und vielleicht kannst du nach dieser heutigen Episode was für deine Organisation mitnehmen, was du hier genauer analysieren und gegebenenfalls neu entscheiden kannst. Anne Bröhlke übrigens hat in ihrem Podcast-Interview in der Zeit, im Podcast Alles gesagt, auch noch eine andere spannende Erkenntnis geteilt. Die Podcast-Host fragt nämlich nicht nur, warum sich der deutsche Staat so schwer tut, mit organisierter Wirtschaftskriminalität umzugehen. Sie fragten auch, wie eine effiziente Verwaltung organisiert sein sollte. Und daraufhin hat Anne Bröhlke ein einziges Wort gesagt. Und dieses Wort hat meines Erachtens nach den Nagel auf den Kopf getroffen, weil ich auch seit Jahren genau mit diesem Thema arbeite, allerdings noch nie so schön dieses eine Wort gefunden habe, was Anne Bröhlke genannt hat. Wie kann man eine effiziente Verwaltung organisieren? Und ich verwende diese Idee, um effiziente Organisationen zu organisieren oder effiziente Unternehmen zu organisieren. Und diese Idee möchte ich in der kommenden Woche mit dir teilen. Also auch in der kommenden Woche geht es nochmal ein bisschen um True Crime und die Frage, wie man eine effiziente Organisation baut. Und dieses eine Wort kann tatsächlich deine Sicht auf Organisationen völlig verändern. Und ich möchte dir nicht nur das Wort mitgeben, sondern meine praktischen Erkenntnisse mit dir teilen, die ich in der Vergangenheit mit diesem Wort gewonnen habe. Bis dahin wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.